Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Keine Ahnung, das ist nicht nur ein Ausdruck von Hilflosigkeit, sondern das kann auch ein Ausdruck von Weisheit sein. Zumindest für den eben verstorbenen tschechischen Filmemacher Jiří Menzel war keine Ahnung sozusagen Lebensmotto.
Man muss immer zweifeln, weil nichts ist so wirklich die echte Wahrheit. Über alles ist gut, ein bisschen nicht zu sicher sein.
Mit dieser Einstellung und mit seinen sehr besonderen Filmen voll tragischer Komik war Menzel einer der prägendsten Regisseure Europas, kann man eigentlich sagen. Der war Teil der tschechoslowakischen Neuen Welle Mitte der 60er, hat 68 sogar einen Oscar bekommen und nach dem Prager Frühling durfte er erstmal gar keine Filme mehr machen, wurde alles zensiert, wurde aber dann später trotzdem zu einem der prägendsten Filmemacher im Osten Europas, weil er dann dennoch weiter Filme gemacht hat. Jetzt ist Jiří Menzel gestorben im Alter von 82 Jahren und über seine Filme und auch über seinen Einfluss spreche ich mit unserem Filmkenner Jörg Taschmann. Hallo.
Hallo.
Erstmal vielleicht für alle, die Jiří Menzel kaum kennen. Für was stand der? Was war sein Markenzeichen?
Also man kann wirklich sagen, das waren diese bittersüßen Tragikomödien, in denen es vor allen Dingen in politisch verwirrten Zeiten oder auch in Diktaturen immer auch um die Menschen, ihre Alltagskämpfe, aber auch ihre amorösen Verwicklungen geht und hat dann gerne den sogenannten kleinen Mann in den Vordergrund gestellt. Wie auch in seinem mit dem Oscar ausgezeichneten Film Scharf beobachtete Züge, ein Film aus dem Jahr 66, der 2 Jahre später den Oscar bekam, da war Menzel gerade mal 30. Übrigens hatte der in beiden Deutschlands unterschiedliche Titel, weil er im Westen Deutschlands Liebe nach Fahrplan heißt. Mhm. Und ein Beispiel für seinen Humor ist vielleicht eine Szene aus diesem Film. Also man stellt sich das vor, das ist jetzt so ein Bahnhof und da ist so ein junger Bahnhofsanwärter, der trifft ein Mädel, die auf dem Zug als Schaffnerin arbeitet und will sie küssen, bevor dann ein bösartiger Kollege mit einem Pfiff den Zug vorher abfahren lässt.
Ahoj, Miloši.
Ahoj, Mašo.
No, tobě to ale sluší.
No, tobě to taky sluší, Mašenko.
Und dann fährt der Film weg und sie dürfen sich gar nicht küssen. Menzel hat ja schon zu Beginn seiner Karriere angeeckt. Der durfte dann auch nach der Niederschlagung des Prager Frühlings gar keine Filme mehr machen in der Tschechoslowakei. Was für eine Rolle hat denn Politik gespielt in seinen Filmen?
Also bei diesem Film zum Beispiel gefiel den Zensoren erstmal gar nicht, dass da auch so ein bisschen erotisch angehauchte, aber auch komische Szenen, also eine Mischung zwischen Erotik und Komik dabei waren. Da gibt es eine berühmte Szene aus diesem Film, Scharf beobachtete Züge, wo dann der Bahnhofsvorsteher, der so fies war und die beiden sich nicht küssen lässt, seiner Geliebten den nackten Po bestempelt. Die Szene sollte geschnitten werden. Aber da war Menzel ganz clever und hat gesagt, das zeigen wir jetzt Arbeitern und dann sollen die entscheiden. Die Arbeiter fanden das natürlich großartig. Ja. Und dann hat er mit der werktätigen Masse sozusagen für sich argumentiert. Die Szene blieb in dem Film. Er hat dann 1969 einen Film gemacht, der hieß Lerchen am Faden. Der war wirklich politisch, weil da ging es um ein Umerziehungslager in den 50er Jahren auf einem Schrottplatz. Dort sollen bourgeoise Elemente, alles was irgendwie metallisch ist, von Zahngold bis irgendwelchen Schreibmaschinen, einschmelzen und für den sozialistischen Aufbau. Und dieser Film ist nur ganz kurz gezeigt worden, wurde dann verboten. Das war ja schon nach der Niederschlagung des Prager Frühlings und wurde dann wirklich erstmalig 1990 auf der Berlinale gezeigt. Und da bekam er dann gleich den Goldenen Bären dann nachträglich für dieses Werk. Also er war schon auch ein Filmemacher, der politisch war. Aber eben weil, wir haben es ja mehrere Male erwähnt, weil er praktisch eine Art Berufsverbot hatte und jahrelang nur als Schauspieler arbeiten durfte, hat er dann natürlich in dieser bleiernen Zeit bis zum Umbruch schöne Komödien gedreht, aber jetzt nicht mehr explizit politische Filme.
Und viele sind ja gegangen quasi nach dem Prager Frühling. Jiří ist in der Tschechoslowakei geblieben. Was genau hat er gemacht in den 70ern?
Also da gab es dann so Filme, die zum Beispiel in der DDR fast alle ins Kino kamen, wie Die wunderbaren Männer mit der Kurbel. Der schönste Film aus der Zeit ist von 1985, der auch wieder typisch deutsche Teilung hieß, in Ost und West anders. Mhm. Im Westen Deutschlands hieß er Heimat, süße Heimat, in der DDR Dörfchen, mein Dörfchen, was dem tschechischen Original aber näher kommt. Ja. Und das war so eine Mischung aus Jacques Tati und Laurel und Hardy, 2 beste Freunde und Arbeiter, der eine ein bisschen rundlich und klein, der andere groß und schlag sich immer mit dicken Kopfhörern auf. Und für den Film bekam es dann 1985 schon die 2. Oscar-Nominierung. Das Drehbuch schrieb übrigens Zdeněk Svěrák, der Vater von Jan Svěrák, der dann später mit Kolja einen Oscar gewinnen sollte.
Sie haben schon angekündigt, nach der Wende ist es ruhiger geworden um Jiří Menzel, aber in den 90ern, da hat er nochmal für einen Skandal gesorgt, bei dem Sie live dabei waren, nämlich beim Filmfest Festival in Carlo Vivari. Was ist da genau passiert?
Ja, das war genau vor der Premiere von Comedian Harmonists. Und Gigi Menzel war damals Jurymitglied. Und er verprügelte dann sein plötzlich großer Aufschrei. Man guckte nach links, da stand Menzel wutentbrannt mit so einem Dünnstöckchen und prügelte seinen Produzenten Gigi Chirotek aus dem Saal, der auch übrigens auch bei dem Filzmeier-Film Comedian Harmonists als Produzent agiert hatte. Und danach schmiss er dann dieses Züchtigungsinstrument so ganz elegant von sich. Die 1200 Leute applaudierten ihm. Und was dahinter steckte, war eine Auseinandersetzung über die Filmrechte an Ich habe den englischen König bedient. Nach Bohemian Rhapsody war 1997 bei einem Sturz aus dem Fenster tragisch tödlich verunglückt, hatte aber die Rechte zu Lebzeiten doppelt vergeben. Und aus diesen Komplikationen heraus hatte der Chirotek, der eigentlich Menzels Produzent war, einfach die Rechte verkauft und man wollte Menzel nicht mehr als Regisseur. Es gab ein Happy End. Er hat diesen Film dann 10 Jahre später wirklich gedreht, übrigens auch mit Julia Jentsch in einer der tragenden Hauptrollen.
Genau, das war dann 2008, sein letzter großer Film sozusagen. Kann man sagen, konnte es nochmal anknüpfen an den großen Einfluss, den er ja tatsächlich über Jahrzehnte gehabt hat, auf das Kino in Osteuropa vor allem.
Also die bedeutendsten Filme, auch international, auch vielleicht bedingt durch den Oscar, waren wirklich die aus den späten 60er Jahren. Aber ich bin der Meinung, dass ein Film wie Heimat, süße Heimat da unbedingt mit hineingehört. Menzel hatte eine große Strahlkraft in Europa, würde ich sagen. Und natürlich hat man nie in Amerika ihn aus den Augen verlassen, sonst hätte er nicht 85 nochmal eine Oscar-Nominierung bekommen. Also er hatte schon sehr großen Einfluss. Und er war in gewissen Ländern sehr, sehr populär, weil er auch Schauspieler war. Zum Beispiel im ungarischen Kino hat er öfter auch als Schauspieler mitgemacht. Und die Ungarn, da habe ich es heute Nacht auch zum allerersten Mal, noch Stunden bevor die Deutschen das gemeldet hatten, haben es die ungarischen Medien schon berichtet. Also der hatte schon eine große Strahlkraft und ich glaube auch weit über Osteuropa hinaus. Er war zum Beispiel einer der Lehrer dann später an der Prager Filmhochschule FAMU von Emir Kusturica, der in Prag studiert hat.
Unser Kinofachmann Jörg Taschmann zu den Filmen und zu dem Leben von Jiří Menzel, großer Filmemacher, der am Wochenende im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Nach Venedig, die Filmfestspiele da, die laufen gerade und die sind ja eigentlich immer schon so ein Vorbote für die Oscars. Letztes Jahr zum Beispiel, da wurde der Joker in Venedig zum ersten Mal gezeigt und zum ersten Mal groß gefeiert. In diesem Jahr ist das alles anders, weil das große Hollywood-Kino ist gar nicht erst dabei in Venedig. Die ganzen Studios in Hollywood sind zu seit Corona, da ist nichts Neues entstanden und das ist für die weniger bekannten Filmemacherinnen und Filmemacher natürlich auch eine gute Nachricht, weil die stehen jetzt im Rampenlicht und da stehen sie teilweise auch genau richtig. Wir wollen über 3 eigentlich AußenseiterregisseurInnen sprechen, über Abel Ferrara aus den USA, über Quentin Dupieux aus Frankreich und über die Enkelin von Francis Ford Coppola, über Gia Coppola und über die drei und ihre neuen Filme spreche ich mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski, der seit Tagen am Lido in Venedig unterwegs ist. Hallo Patrick.
Hallo.
Starten wir mit Abel Ferrara. Der ist ja bei uns quasi ein Bekannter. Bei der letzten Berlinale zum Beispiel haben wir viel über ihn gesprochen. Da war er mit Siberia im Wettbewerb. Ein Trip ins Unterbewusstsein, in die Abgründe des Menschseins. Jetzt, nur ein paar Monate später, hat er schon eine Doku fertig. Sporting Life heißt die. Darin geht es vor allem um ihn selbst. Was ist das genau für eine Doku?
Ja, die handelt von ihm, das stimmt, von Abel Ferrara, aber sie handelt auch vom Filmemachen selbst, aber auch von uns, von der Pandemie, von Black Lives Matter. Der ganze Film ist erstaunlich mit aktuellen Bildern gefüllt, so eine Art Bilder-Essay. Die Entstehung beginnt bei der Berlinale, wo Abel Ferrara entscheidet, in Siberia, ich zeige den Film hier, bin ein Regisseur, bin eingeladen, aber gleichzeitig habe ich auch mein Kamerateam dabei und filme den ganzen Medienrummel. Und dann sehen wir halt Journalisten, die ihn befragen und während des Interviews guckt Abel Ferrara immer zu seinem Kameramann und fragt, hast du das drauf? Daraus soll ein Dokumentarfilm über das Dokumentarfilmemachen entstehen. Doch plötzlich verschwindet das alles, denn Abel Ferrara ist ja immer mit Familie unterwegs, nicht wahr? Also man sieht ihn auch in dem Film mit seiner Frau, mit seinen Kindern und mit seinem Freund Willem Dafoe, der in den Pausen mit dem Regisseur einfach mal rumalbert und das klingt dann so.
Hey! Abel Ferrara.
There's the wisdom of the body. That's a very important part of performing.
Schön, dass wir auch noch die Musik gehört haben, denn es gibt immer Szenen von Ferrara, der ein begnadeter Blues-Gitarrist ist, und wir sehen ihn, wie er während der Berlinale Konzerte gibt. Und dann sind halt enge Räume, viele Menschen, und dann kommt Corona. Und dann war ihm klar, ich kann den Film so nicht machen. Und dann öffnet er seine Dokumentation für Bilder aus den Nachrichten. Wir sehen New Yorker Krankenpflegerinnen, die auf Instagram weinen, weil sie diese ganze Pandemie nicht mehr in den Griff bekommen. Wir sehen Trumps Lügen, wir sehen die leeren Straßen von Rom. Und daraus entwächst eine sehr interessante Dringlichkeit, die ich aus dem Kino dieses 70-jährigen Regisseurs eigentlich nicht kenne. Das ist im Grunde eine Art Werner Herzog-Dokumentation. Wirklich erstaunlich, weil es geht um uns, unser Leben in den letzten 6 Monaten.
Das klingt ziemlich essayistisch auf jeden Fall, sehr reflektierend. Sonst geht es bei Ferrari oft gerne um die Abgründe des Menschseins, wie zum Beispiel auch in Siberia. Spielt das in seinem neuen Film auch eine Rolle?
Ja, das Thema von ihm ist ja auch immer das Sakrale und Profane und wie das zusammenspielt und wie man das dekonstruieren kann. Und zum einen zeigt er uns ja hier diesen Vermarktungszirkus seines Films während der Berlinale, die Interviewjournalisten, die eher Fanboys und Fangirls sind, die lieber nach Selfies fragen, als gute Fragen zu stellen. Und dagegen kommen die Reflexionen aus seinen Filmen, ne? Aus seinen Filmen, in denen er immer wieder die Frage stellt, was ist Kunst, aus was entsteht es, zu welchem Preis? Dann sehen wir wieder den Papst, wie er auf dem leeren Petersplatz eine Messe für die Corona-Opfer macht. Ist Gott noch da? Das fragen auch viele seiner Filmfiguren immer wieder. Und in dieser Gegenüberstellung versucht er etwas zu fassen. Unsere Gefühlslage. Was ist das für eine Welt, in der wir leben, von der wir nicht wissen, wie die nächsten 3 Monate sein werden? Wirklich ein sehr erstaunlich guter Film, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Außerdem, ganz spannend ja auch in Venedig, ist der neue Film von Mr. Oizo sozusagen. Unter dem Namen kennen wahrscheinlich jedenfalls die meisten den französischen Regisseur Quentin Dupieux. 1999 war als Mr. Oizo und Elektro-DJ weltbekannt mit seinem Flatbeat. Aber Dupieux macht Filme mittlerweile und sein neuester, der heißt Mandibule. Das ist eine surreale Komödie über 2 Freunde, die ein Auto klauen, und in diesem Auto finden sie eine riesige Fliege.
T'as entendu ça? C'est strange, non? Wow, c'est une mouche? Mais non. Ach si, putain, c'est une mouche.
Ja, ein Musch, eine Fliege finden sie da drin. Das klingt so ein bisschen nach Buddy-Komödie, aber in surreal, oder?
Ja, es ist so ein bisschen angelehnt an die Tradition der Buddy-Komödie der 90er Jahre. Filme wie Wayne's World oder Dumm und Dümmer kommen da einem in den Sinn. Die 2 Trottel hier, das sind Manu und Jean Gab, die finden halt diese riesige Fliege und wollen sie trainieren zu einer Art lebenden Drohne, damit sie ihnen immer alles besorgen kann, was sie wollen. Futter oder Geld, damit sie beiden am Strand liegen können und chilliges Loserleben einfach weiterleben können. Und dann beginnt so eine Art abstruse Kette, immer abstruser werdende Wendungen. Es wird ein Rentner im Campingwagen entführt, dann landen die beiden in einem Haus von reichen Teenagern, dann bekommt diese Fliege Lust auf einen Yorkshire Terrier. Das ist alles sehr lustig, komisch, wunderbar leicht und locker. Hat jetzt vielleicht nicht die Tiefe seiner letzten Filme, aber es ist so, ja, eine Art Fingerübung über Freundschaft geworden, surreal, und die beiden Hauptdarsteller sind in Frankreich mega Comedy-Stars, so eine Art Joko und Klaas in Frankreich, und die beiden überzeugen auch sehr als diese liebenswerten Trottel, die versuchen mit der Fliege einfach ein chilliges Leben zu führen.
Eine andere Regie-Außenseiterin bekommt in Venedig auch gerade eine große Bühne, obwohl ihr Name eigentlich gar nicht so nach Außenseiterin klingt, nämlich Gia Coppola, das jüngste Mitglied im Clan der Film-Coppolas. Die hat jetzt in Venedig ihren 2. Film vorgestellt, Mainstream. Der wird gerne als Satire auf die Instagram-Influencer gefeiert. Gibt's da Grund mitzufeiern?
Ja, ich habe den Film mir sehr gerne angesehen. Es ist zunächst einmal ein Remake des Elijah Kazan-Klassikers A Face in the Crowd von 1957. Damals ging es ja um eine Rundfunkreporterin, die einen ehemaligen Gefängnisinsassen erst zum Radio und dann zum TV-Star macht. Und der wird aber immer zynischer und gieriger nach dem Ruhm. Und in Mainstream wird das alles sehr konsequent in die Welt von Instagram und YouTube übertragen. Also eine gelangweilte YouTuberin findet diesen charismatischen Link auf der Straße in L.A., ein junger Mann voller Energie, und die beiden bauen ihn zum ultimativen Star auf in der digitalen Welt, und er macht auch sowas wie so eine Neo-Magazin-Royal-Show dann, indem er dem Publikum die Handys wegnimmt und mit kruden Mutproben gibt er sie ihm erst wieder. Und im Hintergrund wird dieser Link aber immer abgehobener, die Grenzen zwischen Vermarktung, Quote, Gier verschwimmen, und irgendwann wird das allen zu Verhältnis. Und genau darauf kam es Gia Coppola an, wie sie uns hier in Venedig erzählt hat.
Technology is so amazing in that we can find ways to be connected, and as you said, story is a mode of connection.
Also sie sagt, die Technik ist etwas sehr Tolles. Gerade in der Pandemie haben wir kennengelernt, wie sehr sie uns zusammenbringen kann. Aber dieser Kontakt mit Menschen, das wird diese Technik nie ersetzen. Sie führt auch dazu, dass wir uns in gewisser Weise entfremden, und darüber handelt Mainstream.
Das ist der zweite lange Spielfilm von Gia Coppola. Die hat ja sonst vor allem Kurzfilme gedreht und auch einzelne Episoden für Serien. Kann man schon ein bisschen was über ihren spezifischen Stil sagen?
Ja, sie ist noch sehr inspiriert von ihrer Tante Sofia Coppola. Darauf verweist der intelligente Elektro-Indie-Soundtrack. Auch die Besetzung der Hauptrolle mit Mia Hawke, der Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman, ist so ein Verweis auf Sofia Coppola, die auch immer gerne auf berühmte Kinder zurückgreift, wenn es ums Casting geht. Aber spätestens, wenn es dann um die Welt der Memes, der Influencer-Clips geht, ist Gia Coppola ganz bei sich und ihrer Generation. Plötzlich ist die Leinwand gefüllt mit Smileys. Eine Figur übergibt sich und statt dem, was man dann sieht, wenn sich jemand übergibt, sehen wir Smileys, die dann ins Becken gekotzt werden. Es gibt Jumpcuts, Cutaways der ganzen YouTube-Generation. Es ist auch übertrieben und 120% laut, ein Overkill an Bildern, an H8-Filtern. Die ganze Leinwand ist dann plötzlich damit voll und am Ende bleibt aber diese Leere dahinter, nicht wahr? Das Künstliche, das das alles ja dann auch in sich trägt. Das ist jetzt vielleicht nicht die tiefste Mediensatire aller Zeiten, aber ein sehr gegenwärtiger Film.
Das sind jetzt drei FilmemacherInnen, die sonst wahrscheinlich nicht so im Fokus gestanden wären in Venedig. Aber sind das jetzt drei zufällig rausgepickte oder stehen die vielleicht auch exemplarisch für dieses Festival in diesem Jahr?
Ja, alle drei machen auf diese Art und Weise eine persönliche Begegnung zum Thema, sei es Verlust oder die Nähe der Pandemie. Und Depeux zeigt uns, ja, es ist besser, einfach mit seinem Kumpel eine Fliege zu trainieren. Also es ist quasi Filme für das Social und gegen das Distancing.
Nehmen wir mit die Message von den Filmfestspielen in Venedig, wo wenig bekannte Filmschaffende dieses Jahr besonders viel Aufmerksamkeit bekommen bei den Filmfestspielen. Vielen Dank, Patrick Wilinski aus Venedig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der tschechische Regisseur Jiří Menzel ist tot. Er starb mit 82 Jahren nach langer Krankheit. Menzel, der auch als Schauspieler, Drehbuchautor und Theaterregisseur arbeitete, war einer der wichtigsten Vertreter der tschechoslowakischen Nouvelle Vague. 1967 erhielt er für seinen ersten Film Liebe nach Fahrplan den Oscar für den besten ausländischen Film. Er verfilmte zahlreiche Bücher des Schriftstellers Bohumil Hrabal. Peter Lange.
Eigentlich wollte der gebürtige Prager an der Theaterakademie studieren, wurde dort aber nicht angenommen. Also ging er an die Film- und Fernsehakademie, um Fernsehen zu lernen, landete jedoch beim Film. Im Film fand er seine Berufung und das in einer Zeit, in der die Vorboten des Prager Frühlings vieles möglich machten. Für den jungen Jiří Menzel das ideale Umfeld, um einen neuen Stil, eine neue Filmsprache zu entwickeln, gemeinsam mit Miloš Forman und Vera Kritilova. Menzel offenbarte dabei einen besonderen Sinn für absurde, skurrile und komische Situationen, die häufig tragisch endeten.
Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings wurde Menzel mehrere Jahre mit einem Filmverbot belegt. Sein Film Lerchen am Faden konnte erst 1990 gezeigt werden und wurde mit dem Goldenen Bären der Berlinale ausgezeichnet. Heute Abend kehrt ein Viermaster mit dem Namen Peking in den Hamburger Hafen zurück. Die Peking war 1911 in Hamburg vom Stapel gelaufen und ist eines der letzten Schiffe aus der Epoche der sogenannten Windjammer. Mehr als 40 Jahre lang lag sie als Museumsschiff in New York. Vor 3 Jahren wurde sie zurück nach Deutschland geholt und für 38 Millionen Euro originalgetreu restauriert. In Hamburg soll die Peking in Zukunft Aushängeschild des geplanten Deutschen Hafenmuseums sein. Dietrich Lehmann.
Inzwischen glänzt das Schiff wieder, hat nicht nur neue Holzdecks, sondern auch Masten und Rahen, die theoretisch Segel tragen könnten. Die Peking macht nun zunächst einige Jahre an einem vorübergehenden Liegeplatz im Hamburger Hafen fest. Für das geplante Deutsche Hafenmuseum gibt es inzwischen zwar einen Standort in Sichtweite der Elbphilharmonie, 5 Jahre nach dem Beschluss des Bundestages existiert aber noch kein fertiger Plan, wie das Museum einmal aussehen soll, für das die Peking aus New York geholt wurde.
Julia Enke hat die Leitung des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin übernommen. Sie löst damit Claudius Seidel ab, berichtet die FAZ. Seidel war 19 Jahre in dieser Funktion tätig und wird weiterhin als Filmkritiker für die FAZ arbeiten. Julia Enke, die Literaturwissenschaften studiert hat, begann als freie Literaturkritikerin bei der FAZ und machte Zwischenstation beim Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, bevor sie 2005 zur Feuilletonredaktion der FAS kam. 5 Jahre lang leitete sie das Literaturressort. 2014 erschien ihr Essay »Charisma und Politik – Warum unsere Demokratie mehr Leidenschaft braucht«.
Mittlerweile haben wir uns ja irgendwie dran gewöhnt, wenn man so will. Aber als Donald Trump tatsächlich die Wahl gewonnen hat und es klar war, dass dieser Typ jetzt wirklich Präsident der USA werden würde, das war für viele ein Schock und natürlich vor allem in den USA. Und was dieser Moment, diese Fassungslosigkeit für Auswirkungen hatte, das greift ein Comic auf, der jetzt neu auf Deutsch erscheint, kommt vom amerikanischen Zeichner James Sturm. Und unsere Comicfachfrau Barbara Buchholz hat es gelesen. Hallo.
Hallo.
Dieser Comic erscheint hier in Deutschland ja genau rechtzeitig, wenn man so will, zur nächsten Wahl in 2 Monaten. Ist das denn ein politischer Kommentar oder was für eine Geschichte wird da genau erzählt?
Also es ist eigentlich die Geschichte einer Liebe und Entfremdung, aber eben vor dem Hintergrund dieses Wahlkampfs und auch dieser Trump-Wahl. Das Politische, wenn man so will, dieser Wahlkampf, der die Gesellschaft und auch die Familie spaltet, ist die Folie. Und der Fokus liegt dann aber auf einem Paar mit 2 Kindern, dessen Beziehung in dieser Zeit zerbricht. Die Hauptfigur ist Mark, der arbeitet auf Baustellen und muss seinem Boss ständig wegen der Bezahlung hinterherrennen und versucht dann noch gleichzeitig, sich gut um seine 2 Kinder zu kümmern, die jetzt eben abwechselnd bei ihm und seiner Frau Lisa leben, die sich von ihm getrennt hat. Erzählt wird aus Marks Perspektive in der Ich-Form in Kommentarkästen und das macht es sehr persönlich. Dieser Titel Ausnahmezustand, der klingt ja irgendwie sehr dramatisch und auf gewisse Weise ist es ja auch dramatisch, aber es wird halt ohne große Effekte erzählt, also sehr leise und sehr behutsam.
Das passt auch so ein bisschen zum Stil und zur Anmutung, glaube ich. Also ich habe mal reingeschaut in den Comic und es ist ja vor allem in Blau- und Grautönen gehalten. Ist eher ein reduzierter Stil als jetzt wild und katastrophenlike, oder?
Ja, unbedingt. Also ich finde, man sieht es schon auf dem Titel, der ja übrigens auch zu dem Originaltitel Off-Season, also Nebensaison, eigentlich sehr viel besser passt als zum deutschen Titel. Man sieht da den Vater mit seinen 2 Kindern, alle eingepackt in warme Klamotten und Mützen und Schals an einem ganz leeren Strand mit Möwen und Leuchtturm, also so das typische Nebensaison am Strandbild. Und diese verwaschene Farbe genau zieht sich auch durch den ganzen Comic, alles so relativ reduziert. Der Comic ist außerdem im Querformat angelegt und auf jeder Seite gibt es nur 2 große Bilder, also 2 Panels nebeneinander. Und das bringt so eine ganz große Ruhe in die Erzählung. Und das wiederum, finde ich, ist ein ganz interessanter Kontrast zu den Ereignissen, die da erzählt werden.
Das ist ja mittlerweile der 2. Comic von James Sturm, der auf Deutsch erscheint. Der 1. hieß Markttag, schon eine Weile her, das von 2011. Gibt es da Ähnlichkeiten, Parallelen?
Ja, finde ich, in der Art, wie erzählt wird. Also auffällig ist die sehr genaue und sehr nahe Beobachtung von menschlichem Verhalten und von Beziehungen in beiden, auch wenn es ganz verschiedene Geschichten sind. Auch, dass es so eher leise Geschichten sind. Ich finde, grafisch war Markttag doch abwechslungsreicher und interessanter, was jetzt zum Beispiel die Panel-Aufteilung, also die Rasterung so angeht und auch die Kolorierung. Jetzt das Besondere bei Ausnahmezustand und eben auch so ein kleiner Clou ist, dass die Personen alle Tierfiguren sind, also anthropomorphe Hunde. Das wirkt aber überhaupt nicht lustig oder befremdlich. Also man nimmt das irgendwie so an und es erzeugt aber trotzdem eine Art Distanzierung. Das funktioniert ziemlich gut, finde ich. Nicht ganz so gut funktionieren für mich die Zeitsprünge, die es eben in der Erzählung gibt, weil Mark dann eben auch rückblickend erzählt, wie er Lisa kennengelernt hat. Und das ist so etwas abrupt. Also ich habe da immer ein bisschen gestutzt und musste da erstmal überlegen, was das jetzt wieder für ein Zeitsprung war. Also es erschließt sich dann doch, aber da habe ich schon elegantere Lösungen gesehen.
Insgesamt geht es ja um Trennung, es geht um schwierige berufliche Situationen, wie Sie jetzt gerade geschildert haben, alles in so einem eher kühlen Graublau. Das klingt auch ein wenig bedrückend alles, wenn man so will. Ist das so?
Nicht unbedingt. Also es ist schon eher verhalten, also ja, eher eine verhaltene Stimmung, aber es ist am Ende doch ein bisschen hoffnungsvoll. Ich finde, dass gerade das am Ende ist sehr charmant umgesetzt zeichnerisch. Also man sieht da tatsächlich auf ungefähr 15 Seiten einer Katze dabei zu, wie sie so einen Haarballen wieder hochwirkt. Und parallel dazu, sieht man oben im Kommentarkästchen, wird erzählt, wie es jetzt mit Marc und Lisa weitergeht. Und das ist auch wieder so eine Art, so ein sehr langsames Erzählen. Und am Schluss, also man sieht, wie diese Katze sich krümmt und sich streckt und angestrengte Gesichter macht. Und am Ende sitzt sie aber da so ganz friedlich und guckt ganz erleichtert. Und das ist so ein kleines bisschen wie, da ist jetzt was aus der Welt geschafft und es gibt so einen kleinen Neuanfang. Und vielleicht war das ja für Sturm auch so eine kleine Art Rettungsanker, also zumindest so im kleinen, persönlichen, so einen Hoffnungsschimmer zu haben, den es vielleicht auf der großen politischen Ebene doch nicht gibt.
Barbara Buchholz mit der Kritik zu dem Comic Ausnahmezustand, geschrieben, gezeichnet von James Sturm, ist in den USA schon letztes Jahr erschienen und jetzt ganz neu auf Deutsch bei Reprodukt, hat 216 Seiten und kostet 29 Euro. Wie sieht sie aus, die Zukunft der Großstadt? Manche sagen ihr ja keine große Zukunft voraus, zu schlecht aufgestellt für Klimawandel, für Ressourcenknappheit. Aber die Akademie der Künste in Berlin, die ist sich ziemlich sicher, die Großstadt ist die Zukunft, jedenfalls die europäische Großstadt. Genau dazu gibt es jetzt eine Ausstellung in der Akademie der Künste, Urbanable heißt sie. Und unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat sich das Ganze angesehen. Lohnt sich's denn, Nikolaus?
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also trotz dieses ganz fürchterlichen Titels, ich meine Urbanable oder stadthaltig, das ist natürlich irgendwie eine Vergewaltigung sowohl der englischen wie der deutschen Sprache. Aber diese ganze Ausstellung ist richtig spannend und mit ganz vielen Inspirationen. Vor allem schon, wenn man in den ersten Saal kommt. Da werden nämlich Fotos des Berliner Architekturfotografen Erik-Jan Overkerk gezeigt. Das sind ungeheuer lustige, in den letzten 30 Jahren entstandene Stadtansichten mit den ulkigsten Perspektiven, die ich überhaupt persönlich kenne, aus dem, was man so moderne Stadt nennt. Also der Fuchs, der durch die Öffentlichkeit plötzlich läuft. Oder ein Kind, das einfach mal diese großartig scheußlichen Skulpturen auf dem Kulturforum jetzt zum Sportgerät umwandelt. Oder man hat das völlig freie Tempelhofer Feld, auf dem die Leute dann plötzlich große Veranstaltungen machen. Oder so ganz kleinstädtische Szenen, also dass eben jetzt plötzlich, er nennt es dann einfach Onkel Ali, also der türkische Gemüsehändler, übernimmt die Position von Tante Emma. Und diese ganzen Positionen, die sind in diesem Saal zu sehen, mit wirklich fantastischen Fotografien. Und dahinter sind Zeichnungen und Skizzen zu sehen, die von Studenten gemacht wurden, die mal ganz groß recherchiert haben. Also zum Beispiel Städte, Großstädte vor allem, verbrauchen viel, viel weniger Wasser, viel weniger Energie, viel weniger Licht und Luft und Platz pro Einwohner als so ziemlich jede andere Siedlungsart. Sie sind also ökologisch ganz wertvoll. Oder sie sind ein ganz intensiver Ort von sozialer Kommunikation. Bis hin dahingehend, dass zum Beispiel Singles viel leichter in Städten und in Großstädten neue Partner finden als auf dem Land. Und das ist natürlich so ein richtiger großer Gegenangriff gegen diese ganze Idealisierung der Kleinstadt und des freien Landes.
Das ist natürlich toll, dass Sie da recherchiert haben und das alles rausgefunden haben, aber es klingt auch ein bisschen sehr eindeutig, so ein bisschen fast wie Propaganda eigentlich für die Stadt, oder?
Das ist ganz klar Propaganda. Also das sind Leute und das ist diese ganze Ausstellung, die davon überzeugt ist, die Großstadt ist die Zukunft überhaupt. Nicht nur einfach deswegen, weil immer mehr Menschen in die Großstädte ziehen. Also es gibt eine sachliche Begründung dafür, sondern auch sie sagen auch, das ist die einzige Möglichkeit, um vor allem mit dem Klimawandel umzugehen. Als die Ausstellung konzipiert wurde, gab es Covid-19 noch nicht oder es war zumindest noch keine Pandemie. Das heißt, Gesundheitsfragen spielen da keine große Rolle in der ganzen Ausstellung. Aber es wird eben auch da deutlich, wenn man überhaupt eine Lösung haben will für Gesundheitsfragen, muss man an die großen Städte denken, weil nur dort gibt es die Kapazitäten und die menschlichen Kompetenzen und die Zusammenballung von Informationen, die überhaupt eine Lösung möglich machen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie ganz klar sagen, es ist die europäische Stadt, die wichtig ist. Und die europäische Stadt, die ist das große Modell.
Das muss man vielleicht mal kurz einordnen. Was meint man mit europäischer Stadt? Was ist das genau?
Ja, das ist so das Problem bei der ganzen Angelegenheit. Das ist nämlich ein Kampfbegriff seit den 1980er Jahren, als es darum ging, wie entwickeln wir in Europa eine neue Identität, eine neue urbane Identität im Kontrast zu dem, was zum Beispiel damals so als die große neue City geplant wurde. Und, Entschuldigung vielmals, dann wurde eben wirklich regelrecht die europäische Stadt erfunden als Gegenmodell zur amerikanischen Stadt, die finster kommerzialisierend sei und eben nur mit Hochhäusern arbeiten würde und mit Funktionstrennung und die sozial völlig zerteilt war. Und die asiatische Stadt, das ist vor allem in den letzten 10 Jahren ein großes Thema geworden, die eben nur als Verwaltungszentrum dienen würde und totalitär sein von der Struktur her und gar keine Marktplätze habe etc. Während die europäische Stadt, die sei eben demokratisch, schon seit der Antike im Idealmaß, mit großen Versammlungsplätzen, mit Marktplätzen, mit offenen Rathäusern, mit offenen Museen und Kulturinstitutionen. Das ist natürlich ein totales Idealbild und das stimmt im Detail überhaupt gar nicht, vor allen Dingen was die amerikanischen Städte angeht. Aber es ist ein sehr wirkungskräftiges Idealbild, was man vor allem im zweiten Teil der Ausstellung sehen kann.
Das ist alles ziemlich anschaulich, wie du das beschreibst und erzählst. Und wir lernen viel über die europäische Stadt und über die Nachhaltigkeit von Städten. Aber wie wird es in der Ausstellung umgesetzt? Was genau ist da zu sehen?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Da haben nämlich die Gestalter von Tim Rienitz, das ist ein Architekturprofessor aus Hannover, die haben da so schwarze Plastikwände im Grunde genommen aufgebaut. Das sind Fertigteile, die aus dem Betonbau kommen. Und das gibt dem Ganzen erstmal so einen leicht depressiven Touch. Dabei sind die Sachen, die da zu sehen sind, sehr, sehr spannend. Das sind leider, muss man sagen, alles Arbeiten von Akademiemitgliedern, was sozusagen den Horizont sehr einschränkt. Also es sind viel zu wenig Frauen dazu drin zu sehen, einfach weil die Akademie zu wenig Frauen hat in ihrer Abteilung Baukunst. Es sind auch kaum migrantische Arbeiten da, ist praktisch keine Arbeit aus Osteuropa da. Aber es sind zum Beispiel solche Projekte wie dieses tolle Projekt von Lacaton-Vassalle für den Umbau von so schrecklichen Sozialbauwohntürmen in Paris zu sehen, wo man sehen kann, man kann mit dieser bestehenden Bausubstanz ungeheuer viele machen. Und man kann eben diese, so man so graue Energie, die ja in denen drin steckt, weiter benutzen, indem man sie einfach umbaut und neu gestaltet. Oder Hilde Leon zeigt ganz, ganz viele kleine Modelle, um daran zu erläutern, ja, das Problem ist oft die Schwelle zwischen dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich. Und das ist genau dort, wo eben die Menschen zusammenkommen. Und es muss um Kommunikation gehen.
Zum Schluss.
Und so Sachen sind da immer wieder durchdekliniert.
Zum Schluss vielleicht ganz kurz, wenn man durch die Ausstellung gegangen ist, sich das alles angeguckt hat, was ist letztlich die Kernbotschaft, die man mitnimmt?
Die Kernbotschaft ist auf jeden Fall die, wie Städte müssen erstens kommunikativer werden und sie müssen viel, viel grüner werden. Also es sind unglaublich viele und ganz tolle Entwürfe darüber zu sehen, wie kann man Städte begrünen, also die Wände begrünen, neues Glashäuser einführen. Man kann ganze Stadtviertel mal begrünen. Und man sieht sehr, sehr schnell bei diesen ganzen Projekten, dass das Hauptproblem gar nicht die Architekten sind. Die haben diese Entwürfe schon seit den 70er Jahren teilweise vorgelegt. Das Hauptproblem sind ganz entscheidend immer wieder die Bauregeln, die dagegen stehen. Und das ist eigentlich mit das Spannendste bei der Ausstellung, dass man merkt, es gibt ganz, ganz viele Ideen. Und ja, dann geht man eben zurück in diesen ersten Raum und sieht wieder diese tollen Statistiken, die einem richtig glücklich machen, wenn man selber in der Großstadt lebt und einem vielleicht auch Lust machen, in die Großstadt zu ziehen und sagt sich dann, das wäre der Teil der Ausstellung, den möchte man wirklich mal in die ganzen Rathäuser der kleinen und mittleren Städte schicken, damit die Leute neues Selbstbewusstsein gewinnen gegen die ganzen Idealisten, die sagen, jetzt muss alles raus aufs Land wieder.
Urbanable, so heißt die neue Ausstellung, zu sehen in der Akademie der Künste in Berlin und zwar noch bis 22. November. Vielen Dank, Nikolaus Bernau hier in Deutschlandfunk Kultur.